Wie geht es Ihnen? Sie haben jetzt ein halbes Jahr lang nur rechte Medien konsumiert. Wie ist Ihnen überhaupt die Idee zu dieser extremen Diät gekommen und warum tut man sich sowas an?
Ach, Diät ist ein schönes Wort, da wäre ich selber nicht drauf gekommen. Das ist eine Idee, die sich auch vielen, vielen unterschiedlichen Überlegungen und Erfahrungen entwickelt hat. Ich habe mich immer dafür interessiert, wie mittelfristig Journalismus finanziert werden kann, auch unabhängiger Journalismus. Und da kommt man natürlich auch über diese sogenannten Ein-Mann-Blogs, die Personenmarken, die sich aufbauen, wie beispielsweise bei Roland Tichy oder in Deutschland auch bei Gabor Steingart. In den Vereinigten Staaten gibt es das schon länger. Das war so die eine Überlegung. Die nächste war das Stichwort Lügenpresse. Ich bin offen gestanden damit ganz schlecht zurechtgekommen, weil ich diesen Vorwurf nicht verstanden habe. Also ich bin 40 Jahre, Sie haben das ja gerade erzählt, in den Medien tätig, in unterschiedlichen Funktionen. Da gibt es schon mal den ein oder anderen Fehler, da gibt es schon mal die ein oder andere Schlampigkeit, da gibt es auch mal die ein oder andere Meldung, die über den Tisch fällt. Aber aktive Lügenpresse ist etwas, was ich in der Form, wie es skandiert wurde und skandiert wird, nie erlebt hat. Und mir haben damals schon weniger die lauten Schreier Angst gemacht, sondern es waren so ein bisschen mehr die leisen Zweifler. Und davon gibt es in diesem Land eine ganze Menge. Dann kam im Frühjahr noch dazu, dass das Bundespresseamt eine Meldung rausgab, die da hieß, auch für den Pressespiegel der Kanzlerin würden jetzt Magazine wie, ich glaube, es war Junge Freiheit und Kompakt, ausgewertet, um ihr so ein bisschen einen Blick zu geben, wie der ein oder andere in diesem Land denkt. Und dann muss ich dazu sagen, ein bisschen ist die Idee geklaut von einem dänischen Medienwissenschaftler, der mal 4 Wochen lang sich nur über Social Media informiert hat. Und das alles führte nach diversen Gesprächen mit Friedrich Küppersbusch und unserer Literaturagentin Barbara Wenner dazu, dass ich mich einfach entschlossen habe, für ein knappes halbes Jahr, gute 5 Monate, mich einfach ausschließlich aus rechten Alternativen, wie immer man es nennen will, Medien von Tichys Einblick auf der eher bürgerlichen Seite bis hin zu Kompakt oder Compact, die ja eindeutig rechtsradikal sind, zu informieren.
Wie ist denn dieser Wechsel zwischen den Welten genau abgelaufen? Mit welchen Gefühlen haben Sie denn da zum Beispiel jetzt das letzte Mal die Tagesschau geguckt oder in einer normalen Zeitung geblättert?
Also das letzte Mal Tagesschau gucken, glaube ich, war eher gefühllos, weil der Start auch anders war als geplant. Ich hatte eigentlich vor, am 28. August des Jahres 2020 mich nur mal warm zu schreiben. Das war das Wochenende der zweiten Berliner Corona-Demonstrationen und die Idee war eher zu sagen, na gut, probier es mal für 2, 3 Tage aus, kannst du schreiben, wie funktioniert es, wie schreibt man es, wie kommst du an die Informationen, die du brauchst. Und das war das Wochenende des Sturms auf den Reichstag, der in all diesen Medien verharmlost wurde, mir aber schon zeigte, hier passiert mehr und dann habe ich mich einfach entschlossen, sofort reinzuspringen und diesen 28. August zum ersten Tag zu machen und nicht erst nochmal ein paar Wochen zu warten und eine andere Gelegenheit zu suchen. Die Gefühle vorher, ein bisschen Angst, ich habe wirklich schlecht geschlafen die 2 Nächte vorher, weil ich mich offen gestanden auch schreiberisch auf ein Experiment eingelassen habe. Ich hatte so eine grobe Ahnung, was mich da erwartet, wie viel Hass, Hetze und Dunkelheit es dann am Ende war, habe ich am Anfang so nicht vorhergesehen.
Hatten Sie denn jemals Angst, dass Sie am Ende da so gehirngewaschen als Verschwörungsgläubiger wieder rauskommen und nicht mehr zurückfinden in den Mainstream?
Ein bisschen war diese Angst da. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, ich bin 40 Jahre in diesem Gewerbe unterwegs und dieser Erfahrungspanzer schützt einen. Das Erste. Das Zweite, ich gehöre nicht zu der Gruppe, die diesem Staat oder der deutschen Journalie grundsätzlich misstrauen und ich habe eine relativ starke Mainstream-Überzeugung. Für Menschen aber, die im Internet eine Bestätigung ihrer Meinung suchen, die daran glauben, dass es irgendwo einen Staat hinter dem Staat gibt, die der Regierung kritisch gegenüberstehen, die die Flüchtlingspolitik der Merkel-Regierung massiv ablehnen, die Ausländer grundsätzlich in diesem Land ablehnen. Diese Menschen finden in diesen Medien Bestätigung und das ist wirklich die große Gefahr. Das ist die Falle, wenn sie sich mit einer Grunddisposition, die bei sehr vielen Menschen in diesem Land nach der Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung vorhanden ist, wenn sie sich mit dieser Grunddisposition einlassen, finden sie ganz, ganz, ganz schnell Bestätigung. Bei mir selber gab es schon auch den ein oder anderen Moment, also gerade was Corona anbelangt oder Trump oder Demonstrationszahlen, wo ich schon auch ins Zweifeln kam. Ich habe zu Corona über Monate praktisch keine Zahlen gehört, aber Corona immer als Diktatur behandelt gesehen. Also Corona als Krankheit wurde geleugnet oder heruntergeredet. Und das Hauptthema bei Corona waren die Maßnahmen eines zugegebenermaßen auch in der Tat autoritären Staates, der so die Samthandschuhe ausgezogen hat und natürlich zu den Beschränkungen, die wir hatten, einfach letztlich führte. Aber Corona wurde in diesen Medien nur behandelt als, ich versuche es mal so zu formulieren, als eine Erfindung der Bundesregierung, um endlich mal die Bürger zu drangsalieren.
Ja, Sie haben sich ja auf vor allem über die Webseiten dieser Medienhäuser quasi informiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Da ist ja auch ein wesentlicher Teil, ist ja die Interaktion mit den Lesenden, und gerade in diesen alternativen rechten Medien verschwimmt ja auch oft die Grenze zwischen Rezipient, also LeserIn, und Autor, weil da irgendwie das so gegenseitig aufeinander einwirkt. Das könnte man ja fast schon als eine Demokratisierung vom Mediendiskurs. Wie haben Sie denn da Ihren Umgang mitgefunden? Haben Sie selber auch irgendwie dann journalistische Standards quasi in Diskussionen hochgehalten, oder haben Sie da auch selber an dieser Interaktion teilgenommen?
Nein, ich habe an dieser Interaktion nicht teilgenommen. Ich wollte nicht agieren, sondern ich wollte wirklich nur beobachten und beschreiben. Und das, was jetzt in der Theorie bei Ihnen so gut klingt, so der Austausch auch zwischen Journalisten, zwischen Schreibenden, zwischen Konsumenten, zwischen Lesern, zwischen Communities, der findet in diesen Medien in einer Form statt, die brutal ist, die rücksichtslos ist, die einseitig ist. Es gibt kaum Diskussionen mit anderen Meinungen. Das ist eine echte Blase, die sich gegenseitig auch in ihrem Hass und in ihrer Hetze und der Rücksichtslosigkeit dessen, was in Kommentaren geschrieben wird, gegenseitig hochschaukelt. Im Übrigen, lassen Sie mich eines noch dazu sagen, es waren nicht nur Websites, es war YouTube, und es war auch sehr viel ganz klassisch gedrucktes. Ich musste immer zum Bahnhofskiosk gehen und das kaufen, war mir immer so ein bisschen peinlich, weil ich immer dachte, die Dame am Bahnhofskiosk schaut mich ein bisschen schräg an. Aber das gibt's alles auch in gedruckter Form.
Ja, ich selbst habe auch mal so ein Compact-Magazin auf der Straße gefunden, das hatte jemand rausgelegt. Ich habe da jetzt kein Geld für ausgegeben, aber am Ende hat es mich dann doch auch fasziniert und irgendwie am ehesten irgendwie daran erinnert an so einen Autounfall, wo man irgendwie sich bewusst ist, das ist total schrecklich, was hier steht, was ich hier zu mir nehme. Aber ich konnte auch nicht weggucken. Irgendwie hat es mich auf eine Art dann doch auch unterhalten oder interessiert, was da verhandelt wird und wie da auf die Welt geblickt wird.
Ein bisschen geht es mir auch so. Ich bin davon nicht so richtig losgekommen. Also ein paar der Websites habe ich für mich ausgeschlossen. Aber ein Teil der Newsletter schaue ich immer noch rein. Natürlich auch ein bisschen für die Promotion vom Buch, weil man ja auch dranbleiben will und Entwicklungen sehen will. Das stimmt schon, was Sie sagen. Die Frage ist, warum haben wir dieses Buch gemacht? Ich glaube, man muss einfach einer breiteren Öffentlichkeit klar machen, was da so unterschwellig, und so unterschwellig ist es, wenn man sich die Abonnenten und Abrufzahlen anschaut, gar nicht mehr, was da so unterschwellig in diesem Land passiert. Es gibt so eine frivole Art, dort hinzugucken, mit so einer Mischung aus Schrecken und irgendwie auch Faszination, welcher Unsinn dort geschrieben wird, welcher Hanebüchen-Unsinn. Und was dann irgendwie geglaubt hat, das hat auch was Unterhaltendes, aber der wichtigere Punkt ist, das ist demokratiezersetzend.
Ja, genau, das wollte ich Sie jetzt fragen. Was ist das denn für eine Welt, die von diesen Medien angestrebt wird? Welche Gesellschaft soll da quasi herbeigeschrieben werden?
Das ist auf den ersten Blick gar nicht so definiert und auch nicht so erkennbar. Als allererstes geht es eigentlich um die Erschütterung der Medienwelt und die Erschütterung der Öffentlichkeit. Das ist das, was auch Steve Bannon 2016 im Wahlkampf von Donald Trump massiv propagiert hat. The media is the enemy. Und damit werden bestehende Institutionen von der Presse bis zur Bundesregierung schlecht gemacht und runtergemacht, bei aller notwendigen Kritik sicherlich an all diesen Systemen, an all diesen Einrichtungen. Die Art, wie hier kritisiert wird, zersetzt. Es gibt, glaube ich, nicht so richtig ein Staatsbild und ein gemeinsames Staatsbild. Bei Tichys Einblick kann man rauslesen oder interpretieren, er würde gerne aus der EU raus. Und bei Kompakt oder Junge Freiheit geht es sicherlich in Richtung autoritärer Staat. Aber diese Forderung finden Sie dort nie geschrieben. Was Sie geschrieben finden, ist die Erschütterung eines Landes und Einzelaspekte wie Flüchtlinge raus, mehr Abschiebungen, Merkel muss weg, Staat ist am Ende, Wirtschaft ist am Ende, Staatsverwaltung ist ein Begriff, der häufig verwendet wird.
Was hat denn jetzt die Lektüre mit Ihnen gemacht? Wie haben Sie in dieser Zeit auf unsere Welt hier geblickt?
Verschreckt, verängstigt. Ich kann, und dafür war ich vielleicht nicht das perfekte Versuchskaninchen, ich kann natürlich die Plausibilität von einer ganzen Menge dieser Meldungen schon einschätzen. Ich habe auch es immer geschafft, den gesunden Menschenverstand nicht auszuschalten. Mich hat es verängstigt, mich hat es auch verwirrt. Ich konnte mir dieses Dunkel, dieses Destruktive dieser Anderswelt vorher in diesem Ausmaß nicht vorstellen. Und ich habe immer wieder erlebt, wie Journalisten, die man kannte oder von denen man vorher gelesen hat in etablierten Medien, plötzlich diese Welt betrachten. Und dann ein rechtsradikaler Anschlag von Hanau in einen russischen Bandenkrieg umdefiniert. Und dies steht in einem Jahrbuch für das vergangene Jahr, das zeitweise auf der Spiegel-Bestsellerliste war, nur um mal die Dimension ein bisschen klar zu machen. Also mir hat das unglaublich Angst gemacht, mehr Angst, als ich mir vorher einfach letztlich vorstellte. Und diese Angst und das Bedürfnis, dass diese Angst da ist und dass diese Gefahr da ist, ist bei mir geblieben.
Sie sagen jetzt, Sie sind als ausgebildeter Journalist natürlich irgendwie sich der Qualitätsstandards von Nachrichten bewusst, aber welche, Sie sagen, das hat Sie verängstigt und verunsichert. Ich kann mir das gerade auch vorstellen in Bezug auf Corona, wo ja irgendwie tatsächlich irgendwie sich vieles verändert hat und die Situation ja auch in den Mainstream-Medien, wenn ich sie jetzt mal so nennen will, auch irgendwie von Verunsicherung geprägt war. Wie sind Sie da durch diese Zeit gekommen? Irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein zusätzlicher Schlag da oben drauf war.
Also ich war vorab ziemlich gut informiert. Was ich in diesen Medien, wir hatten es vorher kurz zu Corona nur gelesen habe, war, es ist eigentlich eher harmlos. Es ist auch ganz typisch für diese Medien, dass jede einzelne Meldung, die in irgendeiner Form statistisch Corona kleinredet, sehr, sehr, sehr groß gespielt wurde, es andere Zahlen aber praktisch nicht gab und Corona kam in der Tat in erster Linie als Diktatur zustande. Ich hätte diverse Maßnahmen der Bundesregierung so einfach auch nicht erfahren. Ich hätte, wenn ich nicht meine Frau gehabt hätte, die ab und zu sagte, du, das ist jetzt so und so und das musst du jetzt so und so machen und das ist beschlossen. Das war vielleicht so ein bisschen auch ein Bruch dieser absoluten Abschottungsidee, aber es ging halt nicht anders. Hätte ich Corona als irgendwie, ich habe Corona immer so als harmlose, grippeähnliche Krankheit erlebt, gegen die man am besten ankommt, indem man Vitamin D, glaube ich, war es, für 50 Cent aus der Apotheke schluckt und ansonsten nur als Vorwand die Bürger zu drangsalieren.
Ja, wie war denn dann der Wechsel zurück quasi in den Mainstream, dann das erste Mal wieder Tagesschau zu gucken, um das jetzt mal als Beispiel zu nehmen, oder irgendwie in einer Zeitung zu blicken? Wie hat sich denn Ihr Weltbild nach dem Ende dieser Kur mit rechten Gedanken verändert? Ist es Ihnen leicht gefallen, zurückzukommen?
Also erstmal war es ein Aufatmen. Ich hatte dann in der Tat nach der US-Wahl beispielsweise oder auch nach dem Sturm aufs Kapitol, der klein geredet wurde und in dem es dann auch in dieser Szene Tipps gab, wie denn ein gewaltsamer Umsturz zu bewerkstelligen sei, erstmal wirklich aufgeatmet daraus zu sein. Bin ein bisschen früher im Buch raus als tatsächlich. Erstmal war es ein Aufatmen, aber ich muss schon dazu sagen, ich bin sehr, sehr, sehr viel misstrauischer gegenüber jeder Form von Information. Ich versuche jede Quelle zu hinterfragen. Es gibt über 300 rechte Websites mittlerweile in Deutschland mit unterschiedlicher großer Leser- oder Userschaft. Aber ich fange bei jedem Thema, wenn es nicht eine mir wirklich bekannte Quelle ist, erstmal nachzuforschen. Ich habe ein schweres Misstrauen Gegeninformationen mittlerweile.
Können Sie vielleicht noch was dazu sagen, wer die Konsumentinnen von so rechten Medien sind? Wer liest rechte Medien? Was sind das für Menschen?
Soziografisch geht es durch alle Bildungsschichten. Da gibt es eine Menge Untersuchungen dazu. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Protagonisten, ob jetzt schreibend oder tweetend mit Professoren und Doktortitel. Grundsätzlich ist nach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung es schon so, dass die Anfälligkeit für Verschwörungstheorien mit dem Bildungsgrad sinkt. Das heißt also, je gebildeter, umso geringer das Risiko. Nach dieser Adenauer-Stiftung, die wahrscheinlich valideste im Moment, ist etwa ein Drittel der Deutschen anfällig für Verschwörungserzählungen und für rechte Theorien. 10% der Deutschen glauben daran, in unterschiedlicher Form, unterschiedliche Erzählungen. Sehr häufig ist natürlich der Glaube an den Staat hinter dem Staat oder an das große Umbauprogramm irgendwelcher obskurer Mächte hinter den offiziell Mächtigen. 10% heißt in einem Land mit 60 Millionen Wahlberechtigten, dass wir über 6 Millionen Menschen reden.
Ja, können Sie durch Ihren Selbstversuch irgendwie was darüber sagen, wie jetzt die Mainstream-Medien oder die sogenannte Systempresse diese Menschen wieder erreichen kann, irgendwie, also oder aus ihrer Selbsterfahrung auch dann zurückzukommen und so den Unterschied zwischen den Medien zu betrachten und wie da Menschen irgendwie den Glauben daran, dass alle Menschen, die irgendwie das lesen, was in der Tagesschau passiert, irgendwie Schlafschafe wären oder systemtreue Menschen.
Bin auch so ein Schlafschaf aus deren Sicht. Für mich war es relativ leicht, zurückzukommen. Es ist extrem schwer, gar nicht so sehr aus dem, was ich persönlich erfahren habe, sondern aus dem, was ich in den Monaten danach zu dem Thema gelesen habe, von beispielsweise zwei Autorinnen wie Pia Lamberti und Katharina Nokun, die sich mit Verschwörungserzählungen befassen. Und die haben sowas versucht, einen Ratgeber zu schreiben. Was tue ich denn, wenn mein Nachbar, mein Freund, mein Partner hier abgleitet? Und das ist halt leider kein 10-Punkte-Programm, sondern die beiden Autorinnen schreiben, es braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr hohe Resilienz. Also jemand, der in Verschwörungstheorien, Verschwörungserzählungen oder massiv nach rechts abdriftet, zurückzuholen, ist schon fast eine Sisyphus-Aufgabe. Man muss das leider so sehen.
Genau, aber können Sie was darüber sagen, wie das emotional abläuft oder ja, was Schritte sind, um diesen Glauben sozusagen zu brechen?
Also immer wieder versuchen, die Betreffenden mit Fakten zu überzeugen. Viel, viel anderes geht eigentlich letztlich nicht. Man muss jedes einzelne dieser Thema und dieser Belege, die Betreffenden im Internet gefunden haben, immer wieder in kleinweisen, mühseligen Diskussionen aufarbeiten. Das ist der einzige Weg, der ist sehr, sehr, sehr lang und steinig und garantiert nicht immer von Erfolg geprägt. Dem muss man sich stellen.
Es ist auf jeden Fall auch ein sehr emotionalisiertes Thema. So irgendwie schwingt ja dann oft mit, dass wenn man Kritik äußert an Dingen, die jetzt von solchen Personen vorgetragen werden, dass das dann gegen sie als Person irgendwie ausgelegt wird oder man irgendwie zu grundlegend in Frage gestellt sich fühlt.
Das ist in der Tat so. Also man darf, das schreiben die beiden, also Frau Lamberti und Frau Nokun, auch ganz deutlich, man darf nie die Person, die den Menschen in Frage stellen, sondern nur das Denken und die Fakten, die sie verbreiten, das ist die einzige Chance. Den Menschen als Mensch zu verurteilen, macht einfach keinerlei Sinn. Das ist der Anfang vom absoluten Ende einer Beziehung oder eines gemeinsamen Denkens.